Da bin ich fast ein bisschen zurückversetzt, das ist das Gemeindewochenende vor 2 Wochen, wo wir das Lied gerade vorher auch Fürschi und Hinterschi gesungen haben fast. Also nicht zu viel mal, aber da und dort gibt es dann mal einen neuen Song, wo wir gerade am Gemeindewochenende zum Teil reingenommen haben. Ganz kostbare, bewegende Zeit, wer dabei war. Schön sind wir da. Wir haben, wie angekündigt, einen dritten Teil dieser Predigtserie, der letzte Teil offiziell, über das Thema Spenden, Sparen, Geizen, Geben, über Investieren, Gewinnen, in eine richtige Herzenshaltung hineinzukommen, mit Umgang, mit Geld, mit Ressourcen. Wir haben festgestellt, dass es um mehr geht, als nur da, wo ich Portemonnaie habe oder auf dem Bankkonto. Es geht um mein Herz. Es geht um das, was Gott mir alles anvertraut hat. Es geht um gute geistliche Verwalterschaft, wie das die Bibel auch beschreibt. Wir sind Gottes Verwalter, hat uns vieles anvertraut, inklusive unseren eigenen Körper, Gesundheit, Kreativität, Fantasie, Beziehungen, Arbeitsmöglichkeit, ein Denkvermögen, aber auch das Materielle. Das hat Gott uns gegeben. Er hat es uns geliehen. Wir haben es eine Zeit lang. Und irgendwann wird er wieder kommen, so wie es Jesus beschreibt in einem Gleichnis, wo dann die Frage ist, was ist in diesem Leben gelaufen? Was ist ein sehr sinnerfülltes Leben? Kommt dann die Frage auch rein. Heute möchte ich mal wirklich den Sack zubinden. Ich möchte aber zuerst noch einen Vers lesen, der da jetzt nicht eingeblendet ist, aus Philipper Kapitel 4. Der Paulus schrieb da an Christin Philippi. Unter anderem sagt er da: Ich weiß, dass ihr immer um mich besorgt wart, aber eine Zeit lang hattet ihr keine Gelegenheit, mir zu helfen. Und jetzt beschreibt er, wo er mausalei war oder ohne Unterstützung, wo er ein bisschen selber zu Gang kommen musste. Nicht, dass ich etwas gebraucht hätte. Ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Im Überfluss zu leben, aber auch in Zeiten, wo es eng wird, wo er Mangel hatte. In beidem ist er zu Gang gekommen. Dass er innerlich aufrichtig und innerlich doch auch zufrieden hat können den Weg gehen, unbelastet. In einer gesunden Beziehung zu dem, was er hatte, ob viel oder wenig. Ich weiss nicht, in welche Kategorie du dich zählst, gehörst, dich siehst drin, zu denen, die viel haben oder denen, die weniger haben. Das ist so relativ, gell? Die Frage ist, wie für einen Horizont du dir wählst. Der weltweit oder nur der vom Appenzellerland oder so. Ja? Ist klar. Also du entscheidest selber, zu welcher Gruppe du gehörst, wo du etwas stehst. Weil es spielt auch gar nicht so eine Rolle. Wie es Bernadette am Anfang gesagt hat, oder? Wenn man viel hat, dann ist man irgendwie innerlich nicht mehr zufrieden. Und wenn man wenig hat, lernt man Mängs, wo man, wenn man mehr hat, vielleicht, wo es einem viel schwerer fällt. Wir möchten heute ein bisschen breiter gehen, damit wir so ein bisschen die verschiedene Verhältnisse gesehen. Wir haben hier 6 Körbli. Jetzt symbolisch einfach mal das 1 mitgenommen. Das ist jetzt nicht das Kollektor-Körbli. Das ist ein anderes Körbli in deinem Leben. Es gibt 6 solche Körbe in deinem Leben. Mindestens 6. Und all die gehören zusammen. Und jetzt ist es aber so, dass der eine Korb in unserem Leben übervoll ist und der andere total leer. Und das hat zur Folge, dass wir in einer unguten Beziehung zu unseren Finanzen, zu unseren Ressourcen stehen und wo uns Probleme bereitet. Und so manchmal auch zwischenmenschliche Beziehungen viel Streit können verursachen. Schauen wir das miteinander an. Zum einen mal der erste ist der Korb vom Schaffen. Du hast es richtig gehört. Übrigens gibt es dann auch noch Flyer, so Handouts, so Zettel zu der Predigt, die du kannst mitnehmen, wo du dann auch das kannst du daheim noch bewegen. Du kommst am Schluss von der Predigt noch eine kleine Aufgabe über. Also, ein Korb ist der, oder ein Lebensbereich zum Thema Ressourcen, Finanzen, ist der Bereich Schaffen. Logo, von nichts kommt nichts. Man muss letztlich muss man krampfen und dann hat man auch etwas verdient. Oder? Wir haben ja das Wort dazu, eine passende Bibelstelle dazu genommen, aus Sprüch Kapitel 6. Da heisst es, das sind ja die Weisheitssprüche. Beobachte die Ameisen, du Faulpelz. Nimm dir ein Beispiel an ihnen. Kein Vorgesetzter treibt sie an. Trotzdem, sie arbeiten den ganzen Sommer über fleißig. Und im Herbst haben sie einen Vorrat für den Winter angelegt. Wie lange willst du noch im Bett bleiben, du Fauler? Wann stehst du endlich auf? Lass mich noch ein bisschen schlafen, sagst du. Nur noch ein Weilchen. Und während du dich noch ausruhst, ist die Armut plötzlich da. Gott lehrt uns durch seine Schöpfung. Schau mal die Ameisen an, wie die eifrig arbeiten. Schaffen ist gut. Wir haben irgendwie das so ein bisschen im Denken drin. Ja, arbeiten. Ja, das ist ein Volk da von dem Sündenfall wegen Adam und Eva, wo Gott misstraut, dann haben sie anfangen müssen, bickeln und hart zu arbeiten, oder? Sie schwären im Paradies, im Schlaraffenland, wo wir einfach hinlegen und uns keine Früchte ins Maul, so, oder? Arbeiten, das ist ein Volk von der Sünde. Wenn das noch nicht wäre, das ist zu kurz gegriffen und verkehrt. Gott hat dich geschaffen zum Arbeiten. Gott hat Adam und Eva in den Garten Eden gesetzt, um den Garten Eden zu verwalten. Das ist ein Auftrag, den sie hatten. Durch den Bruch zwischen Mensch und Gott ist natürlich etwas reingekommen. Der Wurm, oder so, wo das Schaffen mühsam geworden ist. Aber die Frage ist, auf was du dich fokussierst. Und mit Jesus Christus, der gekommen ist, um dich zu erlösen, auch dir zu vergeben, in deinem Leben aufzuräumen, auch für die Vergangenheit, das, wo so viel Ungutes immer uns anhaften kann, das wir immer abstreifen dürfen. Er möchte uns erneuern, dass wir eine neue Gesinnung sind, auch zu der Arbeitswelt, zum Arbeiten. Arbeiten ist gut. Auftragsorientiertes Leben als Christ heisst nicht nur evangelisieren, nicht nur arbeiten, nicht nur Gottesdienst haben, nicht nur Bibel lesen, sondern auch arbeiten und werken. Das ist ein göttlicher Auftrag. Es heisst, dass du sollst drin hineinstehen und auch aushalten. Die die Stifte angefangen haben, das später, die merken es dann. Also, ja, da merkst du das erste Mal, oder? Schule ist auch mühsam, aber dort geht es ums Gleiche. Und dann aber in den Stiften und im Lernen und dann im Arbeiten aushalten, durchstehen. Schaffen heisst auch Frustration aushalten. Drin innen kreativ oder einfach drin bleiben. Den Chef weiter achten, auch wenn er mühsam ist. Das gehört zum göttlichen Auftrag der Arbeit. Es läuft nicht alles rund. Und ich weiss nicht, du entscheidest, ob du das für den Satz jetzt für dich nehmen willst oder nicht. Begrab deine Illusion von dem Schocki-Job, wo alles rundum stimmt. Das gibt es nicht. Es gibt schon, wenn wir arbeiten können, gemäß unserer Begabung. Aber auf dieser Welt ist alles bruchstückhaft. Wir schaffen das Paradies nicht. Und es geht da drin, stehen auch abzuwägen, Rat zu dazu zu nehmen. Wir wollen uns nicht überfordern. Aber manchmal müssen wir auch gewisse mit einer Illusion aufhören, dass alles muss stimmen. Schaffen heisst, bügeln und einfach oder drin den Weg gehen, drin nicht stehen. Wir haben nicht wenige, einige, die ja pensioniert sind. Die arbeiten nicht mehr für den Lebensunterhalt. Aber sie haben viel geschafft und dürfen jetzt eine Rente beziehen. Für die zweite oder dritte Säule, je nachdem, wo aufgebaut worden ist. Und wisst ihr was? Das ist gut. Das ist gut. Du sagst, ich bin ja nur zuhause. Ich mache den Haushalt. Ich habe keinen Lohn. Ich kann für die Stunde nicht etwas verrechnen. Weißt du was? Du hast einen der kompliziertesten Jobs, überhaupt, was es gibt. Du hast das Koordinieren, das Managen, den Haushalt. Du gewährleistest einen Familienbetrieb, dass der funktioniert. Du stellst Menschen frei. Ohne, dass du jetzt, sagen wir mal, einen Zahltag hast, auf die, das genau, was du machst. Dort kommt eigentlich das Schaffen als göttlicher Auftrag fast am meisten zum Tragen. Wir sollen nicht nur schaffen, damit wir verdienen, damit wir haben, sondern als göttlichen Auftrag. Schau, dann kommen wir jetzt den zweiten Korb dazu. Der gehört auch zusammen. Die Körbe sind alle ein bisschen miteinander verhängt. Und trotzdem tun wir sie manchmal gerne separieren. Und die einen bevorzugen, die anderen vernachlässigen. Zweiter Korb ist Vorsorge. Vorsorge. Auf dem Predigtzettel steht Versorgen. Nicht ganz gleich. He? Vorsorgen. Ich nehme hier einen Vers dazu, 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 11, wo es ein bisschen anspricht, aber ergänzt, was ich vorher gelesen habe. Achtet darauf, dass ihr ruhig und besonnen lebt. Kümmert euch selbst um eure eigenen Angelegenheiten und sorgt selbst für euren Lebensunterhalt, so wie wir es euch schon immer aufgetragen haben. Ruhig und besonnen leben, das heisst nicht ruhig und langweilig leben. So, besonnen, was heisst besonnen? Man kann es so übersetzen oder so erklären. Leb nicht so, dass du völlig schräg in der Landschaft stehst und nicht mehr eine Arbeit findest. Wir sind unterschiedliche begabt, verstehe ich mich richtig? Unterschiedliche Begabung, unterschiedliche Ressourcen, auch kräftemässig. Nicht jeder kann das Gleiche tragen. Aber besonnen heisst, dass wir Acht darauf geben, dass in unserem persönlichen Leben nicht Entwicklung voranschreitet, das Verhalten, wo es schwierig wird. Können schaffen, können zusammen schaffen, können sich einordnen. Kümmert euch um die eigenen Angelegenheiten. Das heisst nicht, jeder soll für sich selber schauen, oder? Irgendwie. Nein, die Gemeinde hat den Auftrag, dass man einander stützt und auch helfen. Das eine spielt das andere nicht aus. Aber der Paulus macht hier den Leuten in Thessalonicher klar, einige, die nicht mehr geschafft haben, die haben halt einen anderen Korb, der kommt dann auch noch, der Korb vom Vertrauen, wie den ist riesengroß, den ausgebaut, oder? Gott versorgt mich. Und der Paulus sagt ihnen, hey du, der Korb vom für sich selber sorgen und auch für Vorsorge. Du hast eine Eigenverantwortung. Lebe nicht einfach auf den Kosten der anderen. Ich meine, wenn Gott dich versorgt, dann kommt das neu mit her aus anderen Händen, wo Gott gerufen hat. Schaffen, Ausbildung, Weiterbildung, sich in eine Firma investieren, vorwärts kommen, entwickeln, entspricht dem Auftrag Gottes. Da möchten wir, ist mir wichtig, dass wir das natürlich zusammenbringen. wenn du morgen aufstehst und zur Arbeit gehst, denk an die Aussage von Paulus an Thessalonicher. Denk daran, was auch gelehrt worden ist, anderen oder aus den Sprüchen. Die Ameisen, die vorsorgen, sich einen Vorrat anlegen, das ist nicht ein Ausdruck einfach von Misstrauen. Ich muss selber schauen, Gott verlässt mich. Das ist ein Unglauben. Vorsorge hat mit Eigenverantwortung zu tun. Aber nicht nur das, jetzt kommen noch andere Körbli. Verstehst du? Es gibt Leute, die haben nur die zwei Körbe. Nur arbeiten und nur Vorsorge. Bis zum geht nicht mehr. Wie kann man sich super vorsorgen? Und da ist unser Leben nicht immer Gleichgewicht. Und ich glaube, ja, darum ist das gerade für uns Schweizer wichtig zu sehen. Es gibt noch weitere Körbe. Der Korb vom Danken kommt jetzt da noch. Ja, danken. Einfach danken. Jawohl, danken. 1. Chronik 29 kommt es zum Ausdruck, was im Danken drinsteckt. Da ist der David am Schluss von seiner Regierungszeit und er hat alles bereitgestellt für den Tempelbau. Sein Sohn, der Salomo, er soll den Tempel aufbauen. Und der David ist bewegt und sie sammelt Schätze und der David investiert ganz viel für den Tempel. Und dann sagt er im Gebet, Vers 14 und 15, wer bin ich schon und was ist mein Volk, dass wir dir heute, Gott, so viel geben können? Denn alles, was wir besitzen, kommt von dir. Wir sind vor dir nur Gäste auf dieser Erde, Menschen ohne Bürgerrecht, so wie unsere Vorfahren. Unser Leben ist vergänglich wie ein Schatten. Dem Tod können wir nicht entfliehen. Unglaublich, was der David da für eine Haltigkeit hat. Er als angesehener, reicher König, was er ermöglicht hat, Gott hat ihm zwar gesagt, David, du wirst den Tempel nicht mehr bauen für mich, aber er hat vieles vorbereitet in Gang gesetzt, was er hätte veranlassen als König. Er sagt, wer sind wir schon? Wer sind wir schon? Er hat nicht eine Identitätskrise gehabt. Er war ein Freund Gottes gewesen, mit seinen Tiefs, auch seinen Höhers. Er hat gewusst, ich bin geliebt. Er hat sich aber gesagt, wer bin ich schon, was maße ich mir an? Das ist alles von Gott, wo ich da die Hände habe. Ihm gehört es und er preist Gott so. Da kommt Dankbarkeit zum Ausdruck, wenn da kein einziges Mal das Wörtchen Dank drin steht. Merkt ihr da? Ich weiss noch, wie ich meinen ersten Lohn heimgebracht habe. Nach dem Stiftenlohn und so, und dann das erste Mal mit einem Monatslohn. Ich sage, den habe ich jetzt verdient. Hä? Also an dem Stift hast du ja am Schluss machst du ja fast so viel wie die anderen, aber da stimmt es noch nicht, aber dann der erste Lohn. Ich weiss noch, wenn ich dankbar gewesen bin. Wow, so viel. Aber und dann war es trotzdem noch, da ist der Chef gekommen mit dem Geldsäckchen. Das waren so orange Kuverts bei dieser Größe. Ich weiss noch ganz genau, mit den Lohnstreifen da ausgefüllt und so. Das Semester kennen sie noch. Gell, so. Und dann, er ist höchstpersönlich an jedem Werkbank, mit dem Hobbybank vorbeigekommen und hat es überreicht. Jedem Einzelnen überreicht. Den Zahltag, bar, oder im Säckchen. Heute ist es viel praktischer. Aber so irgendwie natürlich die Dankbarkeit, wo so ein bisschen, ja, wir haben dem Chef gedankt so. Und die Dankbarkeit überhaupt über den Lohn, den Zahltag, man gewöhnt sich ja daran. Schliesslich kann man das beanspruchen, man arbeitet dafür. Und dann sieht man andere, die noch mehr verdienen, die können es noch anders machen oder noch jemand anders hätte mehr. Und die Dankbarkeit geht verloren. Dann hast du das letzte Mal gedankt für deinen Zahltag. An dieser Stelle danke ich auch Gott, wenn er mir ermöglicht. Er ist mein Versorger und er ermöglicht, dass ich in einer Gemeinde arbeite, wo Herzen sind, Menschen da sind, die den Auftrag unterstützen. Gott ist der, der dir das Geld gibt, im Fall nicht der Chef, nicht die Firma. Gott versorgt dich. Er benutzt, verwendet die Firma. Die ist ihm unterstellt. Gott versorgt dich. Hast du dafür gedankt? Habt ihr einander gedankt, auch die Hei, wo es gilt, auch den Haushalt zu machen? Haushaltsteile oder ein Teil, der bei euch sehr viel übernimmt oder fast alles übernimmt? Dankbarkeit. Dankbarkeit, dass wir arbeiten dürfen, dass wir arbeiten können. Dankbarkeit, dass wir im Verhältnis doch noch weniger Arbeitslose haben. Dankbarkeit, dass der funktionieren. Dankbarkeit, trotz Unsicherheiten, wirtschaftlich wie es kommt. Dankbarkeit für soziale Vorsorge. Aber eben danken auch können zu schaffen. Danke für die Rente. Nächster Korb. Der gehört auch rein. Ah, denkst du, oh, das ist aber gut. Vor allem in unserer heutigen Zeit. Das Geniessen. Das ist bei den einen, gibt es fast nur den. Die rennen nur um den Genuss nach, oder? Alles muss Genuss sein. Und bei Mengen so ein bisschen, gewissen Christen so ein bisschen, ist das Körbchen klein oder hat fast nichts drin. Geniessen. Da gibt es doch den Vers, ich habe extra genommen nach Elberfeld Übersetzung. Das sind ja sehr, ist wirklich eine genaue Übersetzung. Sie haben recht einfach unten noch etwas zum Ergänzen. Abgesprochen. Da heisst es in der Elberfelder Übersetzung 1. Timotheus 6. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen. Gute Formulierung. Nicht auf die Ungewissheit vom Reichtum Hoffnung setzen. Auf die Ungewissheit Hoffnung setzen. Ja, gell, das ist ja stark. Und jetzt kommt's. Sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Ah, jawohl, es ist ja so. Gott, der uns gibt, reichlich zum Geniessen. Sagst du vielleicht, ja, da ist jetzt ein Tönk ein bisschen fleischlich. Ja, geniessen, Genuss. Oder das geniesserische Sein, das geniessen dürfen. Die Wortbedeutung heisst da eigentlich so ein bisschen Gewinn abbekommend. Also Gewinn, dass ich von dem Gewinn mit abüberkomme für mich und mich freue daran. Weißt du, dass Gott dich geschaffen hat zum Genuss? Es ist dann ein bisschen anders geworden, teils. Ja. Aber Gott hat uns, wir sind nicht immer so der Genuss, und doch liebt er uns. Er sieht Perlen in uns und ist gekommen mit Jesus. Er hat uns, hat sich den Menschen geschaffen zur Freude, zum Gegenüber. Wie er die Welt geschaffen hat, mit einem Gott, wo geniessen kann, wo sich freut, wo die grösste Vielfalt, das Sternenmeer, das Universum, die Wucht, die Gewalt, in uns widerspiegelt Gottes Wesens an. Wir können auch geniessen. Und viele Menschen machen das zu ihrem Gott. Rennen immer dem nach. Und haben gemerkt, da das, ja, so. Aber eben, wir müssen es manchmal auch lernen und immer mal erfahren. Eva, kommst du führen? Das hat mit dem Bild da zu tun. Letzte Woche. Oh ja, genau. Stabmik haben wir das. Ist einfach eine kleine Episode, die viel aussagt. Finde ich.
Wir sind am Donnerstagabend spazieren. Und mit der Zeit ist es ein Bild suchen geworden. Und wir sind jetzt nicht die geübten Bildsucher. Und von daher haben wir gedacht, ja, mal schauen, ob wir etwas finden. Wir haben Bilder gefunden, aber sie waren vor allem Reiz. Und ich hätte natürlich gerne einen Steinpilz gehabt.
Und sie waren nicht gut gewesen, also wir haben es dann, ja, dieselben.
Und also wir haben recht lang gesucht und nichts gefunden. Und dann habe ich einfach mal gesagt, also für mich denkt, ach Herr, könntest du mir nicht einen schenken? Einfach einen. Ich will auch mal einen finden. Weil es ist darum so, ich bin mal mit der Milena Honecker, die einen kennen sie noch, letztes Jahr mal gegangen und ich bin eben mit einem Steinpilz gestanden, habe ihn aber nicht gesehen. Und einmal bin ich fast drauf gestanden und sie, ups, dort ist er. Aber ich habe ihn wirklich nicht gesehen. Und darum habe ich gedacht, ich sehe ja, wahrscheinlich sehe ich ja eh keinen. Und dann ist mir eben der Gedanke gekommen, Herr, schenk mir doch einen. Und gerade darauf aber kommt ein anderer Gedanke, ist das nicht ein bisschen egoistisch? Also, will Gott dir wirklich einen schenken? Das ist ja nur für dich. Dass, ja, dass du kannst geniessen, dass, ja, es ist wirklich nur für dich, rein egoistisch. Und dann habe ich wieder gedacht, ja, aber ich weiss ja eigentlich, dass Gott uns etwas gönnen mag. Herr, ich bitte dich jetzt einfach. Und dann kommt wieder Gedanken. Vertraue ich wirklich, dass er dir das geben will? Dann musste ich sagen, Herr, eigentlich nicht. Eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich nicht, dass ich jetzt gerade einen finde. Und dann habe ich gesagt, aber ja, ich weiß ja, dass ich habe ja schon so viel erlebt, dass du mich beschenkt hast. Einmal schauen, oder? Bin ich weitergelaufen, nichts gefunden. Dann hat der Joachim gesagt, komm, wir gehen heim. Und ich habe gedacht, ja, aber noch einen. Und er ist dann schon wieder an der Straße vorne gestanden und ich bin immer noch rumschauen und habe gedacht, vielleicht schenke mir den Herr ja gleich noch einen. Und es ist kein gekommen. Dann sind wir heimgelaufen und plötzlich am Wegrand sehe ich einen Fliegenpilz und dann habe ich gesagt, Joachim, komm, wir schauen noch mal. Und nachher sind die drei, also zuerst habe ich den Täubling gefunden.
Den links oben ist der Täubling, ja.
Und habe gemeint, es sei ein Fliegenpilz. Aber nachher daneben habe ich noch Steinpilz. Und nachher haben wir noch die anderen drei, gerade daneben noch gefunden. Und da habe ich einfach mal sagen, ja, danke Herr, das bin nicht ich. Das ist wirklich von dir. Und ja, Zufall. Ich muss sagen, ja, vom Herrn zugefallen.
Merci, Eva, danke vielmals. Ja, er mag uns doch ein Pilz gönnen. Wir, die ihm so kostbar sind, ja, ist doch nicht nötig, so ein Steinpilz. Ja, weißt du, nötig. Für Gott ist wenigstens nötig, um einfach seine Liebe und Aufmerksamkeit uns zu zeigen. Und manchmal hat es wirklich zu tun mit unserer Haltung uns gegenüber, sich selber etwas zu gönnen. In der Freude Christi, in der Freude Gottes. Und dann kann er einem gerade so vier Pilze, die wirklich, die sind so eng aufeinander gewesen, die hast du nicht können übersehen, einfach sind da gestanden, prachtes Kerl, bilderbuchmässig. Einfach da. Ist es das Reden von Gott gewesen? Wie siehst du Gott als einen grosszügigen Gott, der auch dir Genuss gönnt, ohne dass du das Herz an Genuss musst hängen? Aber das Geniessen kann eine wunderbare Anbetung sein. Im Angesicht Gottes geniessen. Was gibt es Schöneres? Und es gibt ja ganz kleine, das ist eine Kleinigkeit, darum ist es wichtig auch zu sagen, oder? Dass wir die Augen haben für die kleine Aufmerksamkeit. Wie kann man sich an kleinen Sachen ergötzen? Ist jetzt vielleicht ein bisschen problematisches Wort. Sich so erfreuen, ohne dass es ein Götz wird, sondern dass wir Gott ehren. Ja, der nächste Korb, die nächsten zwei Körbe, die noch kommen, die sind ein bisschen bekannter. Die haben wir in den anderen zwei Predigten auch schon ein bisschen angeschaut. Der Korb vom Gehen. Aber schaut, der Korb vom Gehen hängt jetzt ganz stark gerade mit dem vorgehenden Korb zusammen. Wenn man das dann da lesen, der Paulus sagt, ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er wird euch dafür alles schenken, was ihr braucht. Ja, mehr als das. Ihr werdet So werdet ihr nicht nur selbst genug haben, sondern auch noch anderen von eurem Überfluss weitergeben können. Von eurem Genuss, das, was Gott euch schenkt, wo wir etwas geniessen können für uns. Denkt, da sind wir auch in geistlicher Haltung, sind wir auch freigebig, grosszügig, auch anderen Freude zu geben, es weiterzureichen. Wer viel sät, wird viel ernten. Wer wenig sät, wird wenig ernten. Allein schon mit der Herzenshaltung. Ihr kennt das alle. Es gibt Phasen im Leben, da muss man ständig zahlen. Da geht dies kaputt, da ist eine Reparatur, jetzt können wir gerade noch die Steuern, da einer die Busse eingesackt, oder? Und weiss was. Da denkst du, ja, irgendwie so. Und dann fängst du an zu rechnen und dann hört es wieder nicht auf. Und dann gibt es andere Momente, wo Sachen zufallen. Das war eine ganz entscheidende Phase in meinem Leben. Da hat unser ältester Sohn, der das Billig hat, wir hatten dort mal so ein Auto, ein Diesel, mit Dieselmotor, ist doch der, hat unseren Timon dann gedankt, aber anstatt Diesel hat er Benzin gedankt. Und dann ist er nicht nur kurz im Quartier durchgefahren, sondern er ist von Embach auf Oberwinter durchgefahren, auf der Autobahn. Also da sind dann, ich weiß nicht wie viel, alles hier durch sind das etwa 20 Kilometer gewesen. Also der ist so richtig, oder, mit dem, und dann halt stehen geblieben. Oh Papi, das Auto geht nicht mehr und so. Und der Michael gesagt, vergessen Sie es, der Motor ist steuern. Gerade auch mit dieser kommunalen Dieseltechnik, so haben sie gesagt, das ist, da können Sie es vergessen. Und wir haben dann einfach gebettet für das Auto. Ich sagte, Herr. Und dann hat der Garagist gesagt, ja, geben Sie mir mal. Und dann Leute dran und gesagt, lassen Sie einen. Ich habe ihn einfach durchgespült. Er läuft, ist tipptopp, einwandfrei. Ja. So, irgendwie, Gott sorgt auch, das war ganz eine wichtige Phase dort, wo ich geneigt bin, so wieder ein bisschen kleinlicher werden oder ein bisschen zu rechnen. Und doch haben wir einen Schritt gewagt, Eva und ich, in einer Angelegenheit. Und dann plötzlich fällt so Sachen zu. Kennt ihr ja auch. Irgendwie merke ich, die Haltung, mit unserer Haltung bereits können wir entsprechend empfangen. Wenn du ständig nur am Rechnen bist, immer und abwägst und Sorgen hast, dann wird es wahrscheinlich auch schwierig sein oder so zurückkommen. Ja, ich würde das einfach so mal stehen lassen. Letztes Körbchen. Vertrauen. Der Korb vom Vertrauen, das soll alles umfassen. Das Vertrauen bleibt, nämlich ob du wenig hast oder auch ob du viel hast. Vertrauen ist immer angesagt. Jesus sagt den Jüngern, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Essen, Trinken, Kleidung. Seht euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht. Weiter, euer Vater im Himmel versorgt sie. Ihr seid ihm doch viel wichtiger. Wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um einen Augenblick verlängern. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, was ihr braucht. Sorgt euch um Gottes neue Welt. Lebt nach Gottes Willen. Er wird euch mit allem anderen versorgen. Das Vertrauen. Wie sieht es aus mit dem Vertrauen? Vertrauen kann wachsen, auch in der Zeit vom Gebet. Im Zeitsein vor Gott, wo du deine Körbli ausbreitest vor Gott. Vielleicht ist das ein Moment jetzt einfach vielleicht so in dem frühen Herbst, wo es auch richtig Erntedank geht, eine Auslegeordnung zu machen. Wir haben übrigens den Pray Day am Samstag, wo man letzten Sonntag schon angekündigt hat, wo du dich eintragen kannst mit Kärtchen draussen. Du siehst es. Einfach dort eine Stunde Zeit nehmen, um vor Gott einfach zu sein. Mit deinen Ressourcen. Vertrauen. Vertrauen wächst durchs Gebet, durch die Gemeinsamkeit mit Jesus. Vertrauen wächst auch dort, wo du anstehst. Du merkst, da lässt dich Gott ein, neu zu schauen, neu anzuschauen. Ich möchte mit dem eigentlich hier einen Schlusspunkt setzen und jetzt dich einladen. etwas festzumachen mit Jesus. Du hast die 6 Körbe gesehen. Der eine Korb ist der Korb vom Schaffen. Der andere Korb von der Vorsorge. Dann weiter Korb vom Dank. Ein weiter Korb vom Geniessen. Ein Korb vom Gehen und ein Korb vom Vertrauen. Schau, dass all diese Körbe, diese Bereiche, einen Stellenwert haben in deinem Leben. Welcher Korb ist bei dir am meisten leer? Was steht bei dir an? Du hast einen Zettel, es hat auch Schreiber, nicht auf jedem Platz, können auch einander einfach helfen. Und du kannst Korb Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, du kannst den Zettel einfach ein Nummerli schreiben. Du kannst aber auch das Gebet drauf schreiben, faltest das zusammen und dann ist das mit der Kollekte, also nicht für Geld drin, dass man keine Zehnernoten daraus nehmen kann, sondern da ist jetzt zum eine Sorge, ein Anliegen, ein Gebetsanliegen, ein persönliches Manko, ein Fürbitte, kannst du da reinwerfen. Jesus lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Und wenn wir zum Abendmahl kommen, gibt es immer den Tausch. Du kommst, bringst deine Last, dein Projekt, deine Herausforderung und darfst als Empfangende wieder zurückgehen. Komm zum Abendmahltisch. Wir haben es wieder so gemacht, an 4 Orten, wo du einfach kannst durchlaufen kannst, das, wo du wünschst und das willst du nutzen, in das Körbli werfen. Das werden wir nachher dann gerade beseitigen. Einfach, ja, doch nicht, das bleibt vertraulich. Du tust es dort rein und nimm es Abendmahl. Er, Jesus, der sich dir geschenkt hat, mit all seinen Ressourcen, mit all seinem Reichtum, wir sollen dir etwas vorenthalten. Darf ich euch bitten, als Worship-Gruppe nachzukommen? Wir danken dir, Herr, dass du ein grosszügiger, schenkender Gott bist. Ein Gott, der nicht spart mit dem Schenken. Ein Gott, der weiss, der alles weiss. Ein Gott, wo persönlich keinen Mangel kennt und den Mangel in unserem Leben ausfüllt. Ein Gott, der einen Frieden hat und einen Frieden in uns kann schenken. Ein Gott von der Zufriedenheit, von der Genügsamkeit. Herr, wir möchten lernen wie der Paulus. Wenn ich wenig habe, wenn ich knapp in der Kasse bin, wenn ich Geld weiß, wie das mal ausgesehen wird, das und jenes. Oder wenn es ganz geschmiert und rund läuft und ich Gefahr stand, mich sicherer zu fühlen. Ich möchte mich an dich hängen und mir genügen lassen. Ich möchte umgehen, ich möchte geistlich umgehen. Ich möchte mich nicht fangen lassen von der Sorge. Ich möchte mich aber auch nicht fesseln lassen von meiner Vorsorge, vom Geld, von meinem Lohn. Du bist der, der mich versorgt. Wir bitten dich, dass wir als reiche Schweizer dürfen da durch das Nadelöhr schlüpfen, wie Jesus sagt. Wir möchten zu dieser Kategorie vermögenden Leute sein, die geistlich stehen und befreit bleiben und dürfen einen gesunden Umgang haben. Gelassenheit dürfen den Tag legen. Für eine Welt, die immer korrupter wird, wo wir stehen, subtil korrupt überall, wo es die Grauzone gibt, wo wir stehen in unserer Arbeitswelt und einen Unterschied ausmachen. Dass wir stehen dort zu Hause, an gewissen Orten, auch in ehrenamtlichen Einsätzen, wo nichts Geld zurückkommt, aber wo mit Überzeugtheit dir dienen, weil du uns gerufen hast zum Arbeiten. Auch dort, wo es schwierig manchmal ist. dass du uns die Spannkraft gibst, die Weisheit, die Ressourcen so zu verwalten und einzusetzen, dass dir Ehre macht. Du bist unser Arbeitgeber letztlich. Und für dich möchten wir in dieser Welt stehen, als Menschen, die frei sind. Frei in dir. Jesus, wo du gekommen bist auf die Welt, den Weg gegangen bist bis ans Kreuz, du hast in den letzten Moment auf dem irdischen Tag gewesen, deine Jünger zu uns, zu dir genommen und hast ihnen das Abendmahl erklärt und gesagt, das ist mein Leib für euch hingegeben. Das ist mein Blut für euch vergossen. Nehmt es. Wir möchten in allen Lebensanlagen, wo wir sind, immer wieder beim Kreuz anfangen und zum Kreuz zurückkommen. Und danke, dass du uns jetzt hier einlädst. Unser Leben dir zu schenken, zu übergeben, auf deine Gnade zu bauen. Und wenn nicht, dann lassen wir es abends mal. Ich lade dich ein, auch konsequent sein, wenn Jesus nicht deine Grundlage ist, dass du am Platz bleibst. Und dann kommst du, wenn du dich überzogen Jesus zuwendest. Das Abendmahl ist ein 4-4 für Gottes Familie. Wir sind eingeladen, alle teilzunehmen. Amen. Jetzt dürft ihr euch einfach aufteilen und vorbeikommen, wieder am Platz gehen, mitsingen, Zeit haben, still sein selber auch vor dem Herrn. Und auch ein bisschen geniessen. Ja.